The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 17. April. In der Politik gilt, was auch in der guten alten Fernsehwerbung aus den 70ern galt.
Hier, der General macht alles wieder glänzend sauber. Aufgepasst!
Der General in der Partei ist der Generalsekretär und der macht hinter seinem Parteichef in der Regel alles sauber, blitzblank. Meist haben sie auch eine recht militärische Ansprechhaltung, wie zum Beispiel der legendäre Generalsekretär der CDU, Heiner Geißler.
Wer die Wahrheit weiß und sie eine Lüge nennt, ist ein Verbrecher.
Und was viele gar nicht mehr auf dem Schirm haben, auch Franz Josef Strauß war mal CSU-Generalsekretär. Bevor er dann 1961 Vorsitzender der Partei wurde, auch hier war stets klare Ansage das Programm.
Die rote Unterwanderung unserer Funk- und Fernsehhäuser hat ein Ausmaß angenommen, das für die Zukunft unserer Gesellschaftsordnung zu ernstesten Sorgen Anlass gibt.
Einer der großen Generalsekretäre der CDU war zweifelsfrei Kurt Biedenkopf. Als Helmut Kohl, das war 1973, ihn fragte, ob er diesen Job denn machen wolle, da schildert er hier in einem Interview seine Gefühlslage.
Da bin ich zu meinem Meister, sage ich jetzt ganz bewusst, Konrad Henkel gegangen und habe ihn gefragt. Und da hat der Mann zu meiner großen Überraschung in Englisch zu mir gesagt, this is a call to public duty. Also das ist ein Aufruf der öffentlichen Verantwortung, das müssen Sie machen. Ja, dann habe ich es gemacht.
In die Stellenanzeige für diesen Job der öffentlichen Verantwortung gehört, egal ob männlich, weiblich, divers, Hauptsache markant. Nach außen wirken, das ist der Job. Und nach innen versöhnlich sein, die Partei hinter dem Boss versammeln. Der Generalsekretär ist schließlich nicht nur General, er ist immer auch Sekretär. Und Erfahrung in Sachen Wahlkampfführung, das kann auch nicht schaden. Einer, der das Amt vorbildlich ausgeführt hat, war Kevin Kühnert bei der SPD, auch wenn das mit den Wahlerfolgen nicht ganz so geklappt hat. Dennoch, der Mann war immer für eine rhetorische Spitze gut.
Sozialpolitik à la Friedrich Merz heißt, ihr alle arbeitet zu wenig, geht zu früh in Rente und bezieht zu viele Sozialleistungen. Und deswegen soll damit jetzt Schluss sein, damit es der Wirtschaft gut geht und Friedrich Merz Steuern für reiche Leute absenken kann.
Doch in der Person von Kühnert sieht man eben auch, dass der Job Kraft kostet. Viel Kraft. Im vergangenen Oktober war dann Schluss für ihn. Und auf der Gegenseite von Kühnert stand und steht, einfach stehen geblieben, der CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann. Er wollte ins Kabinett, ja, aber nicht irgendwie, sondern an markanter Stelle. Er wollte den Arbeitsmarkt reformieren. Und den Sozialstaat gleich mit, als Arbeits- und Sozialminister. Doch dieses wichtige Kernressort gab sein Boss Friedrich Merz an die SPD und ab da war es für Carsten Linnemann uninteressant, einfach nur Minister, nicht so sein Ding. Linnemann dazu im Pioneer Briefing im Interview erst in dieser Woche.
Wer mich kennt, weiß, ich muss brennen für etwas, was ich mache. Ich brenne hier für den Generalsekretär. Ich würde auch für andere Möglichkeiten brennen, aber es muss passen. Einfach nur eine bestimmte Position bei Wikipedia zu haben als Eintrag, das ist nicht mein Ding.
Jetzt bleibt er also Generalsekretär. Viele haben sich gewundert, einige ihn kritisiert. Ich sage, kluge Entscheidung. Die CDU wird erst recht, wenn der Vorsitzende Kanzler wird und dann im Ausland unterwegs sein muss, ein Gesicht brauchen, eine Stimme, eine Persönlichkeit, die ihr Profil gibt. Und dann, naja, der Blick in die Geschichtsbücher zeigt, wenn man sich clever anstellt, dann ist der Job des Generalsekretärs das Sprungbrett auch für Höheres. Über Strauß haben wir gesprochen. Angela Merkel, Olaf Scholz waren Generalsekretäre und wurden Kanzler. Also, vielleicht ist ein bisschen parteiinterne Drecksarbeit, wollen wir ja nicht sagen, Knochenarbeit, jetzt gefragt und dann die Promotion für Höheres. Der General weiß jedenfalls, was zu tun ist.
Der General macht alles wieder glänzend sauber.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich spreche jetzt gleich mit Jens Spahn, dem stellvertretenden Chef der Unionsbundestagsfraktion. Wir sprechen über die Herausforderung von Schwarz-Rot und den richtigen Umgang mit der AfD.
Ich grüße jeden, der mich grüßt und andersrum, wenn man sich begegnet im Vorbeigehen. Aber nein, sieht keine Notwendigkeit zum Kaffee trinken.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwed berichtet von einer neuen Konkurrenzplattform für Facebook, Instagram und Co. Und wir staunen darüber, wie effizient und auch CO2-schonend, man muss fast sagen CO2-neutral, ein Buchladenbesitzer in den USA mit 10.000 Büchern umgezogen ist. Naja, und dann warnen wir dringlich vor Ostern, vor der Eierknappheit. Die eine wichtige Personalie steht also fest. Carsten Linnemann bleibt CDU-Generalsekretär. Aber wen betraut Friedrich Merz dann mit den wichtigen Posten im Kabinett? Wer soll eigentlich die Fraktion von CDU und CSU führen? Ein Name aus der Führungsreserve der CDU fällt da immer wieder, Jens Spahn aus dem Münsterland. Trotz seiner erst 44 Jahre ein sehr erfahrener Parlamentarier, auch Wahlkämpfer. Im letzten Merkel-Kabinett amtierte er als Gesundheitsminister mit der Riesenherausforderung Corona. Was wird aus ihm? Wie blickt er eigentlich auf Schwarz-Rot? Und was rät er, wie sollte seine Truppe mit der AfD umgehen? Jens Spahn hat uns im Studio von The Pioneer besucht, um genau über diese Fragen zu sprechen. Einen schönen guten Morgen, Jens Spahn.
Guten Morgen, Herr Steingart, hallo.
Man solle mit der AfD umgehen, wie mit jeder anderen Oppositionspartei auch. Auch in den parlamentarischen Abläufen haben Sie gesagt, Ergebnis ein Sturm der Entrüstung. Meine Frage, sind Sie jetzt reumütig oder jetzt erst recht kampfeslustig?
Weder noch. Ich werbe einfach um eine unaufgeregte Debatte. Erstens mal über das, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, in den Abläufen mit Blick auf Minderheitsrechte im Parlament umgehen, wie mit anderen Oppositionsparteien auch. Und gleichzeitig, finde ich, sollten wir das mal miteinander lernen zu diskutieren, ohne gleich die Empörungsrituale zu haben. Das ist ja jetzt wieder viel Gratismut, gerade bei den linken Parteien, weil man sich irgendwie empört, ohne mal zu schauen, was ist eigentlich gesagt worden, worum geht's. Beispiel. Soll jetzt die künftige Bundesregierung oder auch die jetzige die Fragen der AfD-Abgeordneten nicht mehr beantworten, weil sie von der AfD sind? Kann ich nicht klug finden. Wollen wir die Regeln der Demokratie mit Mehrheits- und Minderheitsrechte außer Kraft setzen, mit Blick auf bestimmte Oppositionsparteien? Kann ich nicht klug finden. Wir sollten sie doch vor allem bekämpfen, politisch bekämpfen, mit guten Argumenten, mit guter Politik, indem wir einen Unterschied machen, illegale Migration, Wachstum, indem wir hart auch rausarbeiten, diesen Stil, der ist ja kein bürgerlicher Stil, Hass, Hetze. Ich habe es doch persönlich erlebt, erlebe es bis heute. Was glauben Sie, wie oft ich mir teilweise von AfD-Abgeordneten im Plenum, im Vorbeigehen, schwulenfeindliche Sprüche anhöre?
Also, tatsächlich, heute
ja,
noch?
Ja, also mir muss wirklich keiner erklären, was für Typen teilweise bei der AfD sitzen, Extremisten, Verschwörungstheoretiker, Hetzer. Das ist mir bekannt und ich will diese AfD bekämpfen politisch. Die AfD sagt übrigens, sie will die CDU vernichten. Wir sind das Bollwerk gegen die AfD. Und gleichzeitig bin ich der festen Überzeugung, wir müssen sie eben in der Sache stellen, durch gute Politik stellen, aber nicht indem wir in den Abläufen des Parlaments ihr so eine Märtyrerrolle geben. Das ist der Punkt. Und es gibt Argumente dafür und dagegen. Ich bin ja gar nicht, ich sage gar nicht, dass ich recht habe. Ich
gleichzeitig gibt es ja auch
die Debatte,
das Argument,
muss man doch führen können,
dass man neben dem politischen einen persönlichen Umgang, bürgerliche Umgangsformen, Stichwort, entwickeln sollte. Alice Weidel hat sich beschwert darüber, dass Friedrich Merz sie nicht grüße und noch nicht mal eine Tasse Kaffee mit ihr getrunken habe. Würden Sie mit Alice Weidel eine Tasse Kaffee trinken im Parlament?
Ich grüße jeden, der mich grüßt und andersrum, wenn man sich begegnet im Vorbeigehen. Aber nein, sehe keine Notwendigkeit zum Kaffee trinken.
Manche der AfDler waren ehemals CDUler. Gibt es zu denen ein anderes Verhältnis? Gibt es da einen anderen Blick? Zum Beispiel Alexander Gauland war nun wirklich einer von Ihnen. Der war nicht so anders wie Sie.
Ich habe mit Alexander Gauland vor mittlerweile vielen Jahren bei der Adenauer Stiftung auf Podien gesessen, als er noch CDU-Mitglied war, und über Konservativsein heute diskutiert. Natürlich grüße ich ihn im Vorbeigehen. Ich verstehe ihn aber nicht. Ich verstehe einfach nicht, wie jemand, der nach meiner Wahrnehmung eigentlich so gebildet und klug ist, er war ja Staatsminister in der Regierung, Herausgeber einer Zeitung, ein Bücherschreiber, ein eigentlich kluger Kopf, wie so jemand wie Alexander Gauland sich dann gemein macht mit Extremisten und Hetzer. Er selbst ist so wie ich das wahrnehme, kein Extremist, aber er sitzt mit Extremisten in einer Fraktion. Und das ist ja das eigentliche Problem, auch mit Blick auf ehemalige SPD, CDU, FDP-Mitglieder, die es gibt in Reihen der AfD-Abgeordneten. Sie alle machen sich gemein mit Extremisten, Verschwörungstheoretikern, Hetzern. Wenn jemand eine Energierede hält von der AfD, gibt es inhaltliche Punkte, wo ich sage, ja, sehe ich genauso. Das ist aber ja gar nicht der Punkt. Es geht darum, dass es nicht um diese Energiepolitik geht. Es geht darum, mit wem sitze ich in einer Fraktion und was wollen die eigentlich? Und die wollen eine andere Republik.
Aber würden Sie sagen, da ist ein Häutungsprozess zumindest denkbar, wie wir ihn bei den Grünen in den 80er Jahren erlebt haben, wo ja auch eine Menge, ich sag mal, von Anarchisten, Kommunisten, Maoisten, Trotzkisten sich versammelt hatten und dann relativ schnell es eine Verbürgerlichung gab, als dann erste Koalitionen anstanden. Würden Sie einen solchen Häutungsprozess sehen? Gibt es dafür überhaupt Anzeichen? Oder ist das was ganz anderes, was wir hier vor uns haben?
Es gibt eher die gegenteilige Bewegung hin zu mehr Extremismus und mehr Hetze. Ich meine, wenn jemand wie Matthias Helfferich, ein Abgeordneter aus Nordrhein-Westfalen, der sich selbst als, was hat er gesagt, das freundliche Gesicht der NS bezeichnet, mal ausgeschlossen worden ist aus der AfD-Fraktion im Bundestag, letzte Legislatur, und jetzt wieder drin ist, scheint mir der Weg eher in die andere Richtung zu gehen. Sie werden extremer, sie geben den Extremen, den Extremisten mehr Raum, mehr Stimme. Jemand wie Stefan Brandner, der ja abgewählt worden ist als Ausschussvorsitzender im Rechtsausschuss, er spielt eine immer größere Rolle. Höcke, ich habe den Eindruck, die AfD geht einen anderen Weg hin zu ins Extremere.
Oder den Weg, den wir im Ausland sehen mit Le Pen und auch in Italien, auch in Ungarn, tatsächlich auch in den USA.
Aber schauen Sie mal die Frage zum Beispiel jetzt, wenn es um Ausschussvorsitze geht. Ja. So ein Vizepräsident übrigens sollte die Mehrheit der Mitglieder des Bundestages hinter sich haben.
Muss. Sonst geht's ja nicht.
Ja, ich meinte jetzt muss rechtlich, aber muss und sollte auch im repräsentativen Sinne. Der Repräsentant spricht fürs Parlament, sollte eine Mehrheit haben. Also Bodo Ramelow hatte übrigens nur eine sehr, sehr knappe. Auch das zeigt ja schon, dass da ein Unterschied gemacht wird, wer welche Unterstützung hat. Bei der Frage jetzt zum Beispiel Ausschussvorsitze, das kann man ja diskutieren. Aber eigentlich bringt man ja auch dann eine AfD-Fraktion in die Diskussion hinein. Möglicherweise, wen schicken wir denn da? Ein Stefan Brandner wird sicher nicht gewählt. Also die Frage ist doch, ist es nicht im Sinne von demokratischen Prozessen, dass jemand, der geschickt wird und nicht mehrheitsfähig ist, der wird nicht gewählt? So, wenn die AfD jemand vorschlägt, der nicht mehrheitsfähig ist, wird er nicht gewählt. Wenn sie jemanden vorschlagen sollte, der eine Mehrheit findet, dann ist das eben anders. Und das finde ich sozusagen in den demokratischen Prozessen das zu entscheiden, aber nicht von vornherein zu sagen, auf gar keinen Fall, egal wer kommt. Das ist eben die Frage, was stärkt am Ende die Demokratie mehr, ihre Regeln gelten zu lassen für alle oder eben nicht?
Fakt ist, machen wir da mal einen Strich drunter, dass die Union im jetzigen Parlament und angesichts der jetzigen Mehrheitsverhältnisse wirkt wie eine Gefangene der SPD. Sie haben eigentlich nur diesen einen Koalitionspartner und zwar auf absehbare Zeit, wenn sich daran nichts ändert, wenn es rechts der Union sozusagen keine koalitionsfähigen Mehrheiten mehr geben kann, dann sind sie doch in einer Art Zwangsheirat, oder?
Union und SPD sind...
Sie können auch einfach Ja sagen, Herr Spahn, dass es so ist. Sie können einfach sagen, könnte, ja, wir haben keine andere Wahl mehr.
Herr Steingart, ich könnte Ja sagen, wenn ich es so sähe, wie Sie es gerade beschrieben haben. Ich sehe es aber andersrum. Für Union und SPD geht es doch gerade um die Existenz. Um die Frage, ob wir als Volksparteien bestehen können im Sinne des Wortes vor den Wählerinnen und Wählern. Und ja, wir bilden gerade eine Regierung. Aber schauen wir ans Wahlergebnis. Ich habe das Ergebnis vom 23. Februar immer im Kopf. Ich empfehle jedem von uns, das an die Tür seines Büros, auf seinen Schreibtisch, wo auch immer, hinzukleben, dieses Ergebnis. Das ist Mahnung und Auftrag zugleich. Und die SPD hatte 16,5%, wir 28,6%.
Mahnung, weil es so schlapp ist.
Das ist Mahnung, gleichzeitig die extreme Rechte, die da jetzt wie ein großer Block im Bundestag sitzt, hat jetzt ein Viertel der Mandate. Und deswegen ist der wirkliche, eigentliche Auftrag für Union und SPD durch gutes Regieren in der Sache. Da helfen keine Interviews, da helfen keine Koalitionsverträge, da hilft nicht aufschreiben. Es hilft nur noch tun. Ab Tag 1 illegale Migration runterbringen, ab Tag 1 für Wachstum sorgen, Jobs zu sichern in Deutschland, ab Tag 1, ich meine jeden Tag Messerattacken, wir lesen jeden Tag von Messerattacken mittlerweile, ab Tag 1 für innere Sicherheit in Deutschland zu sorgen und sie zu stärken. Das ist der einzige Weg, da bin ich fest von überzeugt, die AfD wieder klein zu regieren, im Sinne des Wortes klein zu kriegen.
Und ist das bei der SPD auch so? Ist die SPD in den Koalitionsverhandlungen mit demselben Mindset angetreten, was die Migration angeht. Wir sind auch jetzt noch weit entfernt von dem, was die Sozialdemokraten in Dänemark beispielsweise verabredet haben mit ihrer Regierungsbildung. Ist die deutsche Sozialdemokratie sozusagen auf Kurs aus Ihrer Sicht?
Das wird ja jetzt auch der Mitgliederentscheid zeigen, ob es eine Mehrheit gibt für das, was wir vereinbart haben. Nämlich eben illegale Migration weitestgehend beenden, Turbo-Einbürgerung.
Was heißt denn eigentlich weitestgehend?
Wenn noch einer durch über die Grenze kommt, so das wird man nicht abschließend an jeder Stelle der Grenze verhindern können, aber im Grunde das Prinzip, illegale Einreise zu beenden, und zwar im ersten Schritt nach Deutschland und im zweiten nach Europa, das muss ja das gemeinsame Ziel auch in Europa sein. Viele europäische Länder warten darauf, dass Deutschland mit initiativ wird. Und das ist die Chance. Und Sie fragten ja, ob das das gemeinsame Verständnis ist. Sonst hätten wir ja diesen Koalitionsvertrag auch so nicht miteinander vereinbaren können, verhandeln können, dass wir diesen Wechsel in der bisherigen Politik wollen und brauchen. Und christdemokratische, sozialdemokratische, alle Oberbürgermeister, Bürgermeister, Landräte in Deutschland sehen doch, was los ist vor Ort in ihren Städten und Gemeinden. Dass sie an der Grenze, wenn nicht drüber schon sind, dessen, was geht, in Schulen, Kitas, auf den Marktplätzen. Und das ist unser gemeinsamer Auftrag. Das Gleiche gilt fürs Wachstum. Mit den Grünen hätten wir doch nie die deutsche Industrie so retten können, wie es notwendig ist. Wir wollen Industrieland bleiben. Wir brauchen bezahlbare Energie, Versorgungssicherheit.
Aber viele bei Ihnen, Herr Spahn, hätten sich gewünscht, gerade wenn man das ernst meint mit dem Wachstum, dass dann der Sozialstaat A nicht dauernd expandiert und B nicht in der Hand der Sozialdemokratie liegt. Die Sozialdemokratie hat über die Bundesanstalt für Arbeit, über die Gewerkschaften und jetzt auch das Arbeits- und Sozialministerium eigentlich den gesamten Sozialstaat und damit einen Großteil der staatlichen Mittel in Deutschland unter Kontrolle. Da hätten sich Menschen wie Carsten Lindemann zum Beispiel gewünscht, dass man da genau an dem Punkt härter gewesen ist, um überhaupt liefern zu können. Sie können doch jetzt gar nicht liefern.
Wissen Sie, in der Kategorie zu denken, hieße aus meiner Sicht schon falsch, in diese große Koalition zu starten. Wir haben eine gemeinsame Aufgabe, eine gemeinsame Bundesregierung. Wir entscheiden gemeinsam, was notwendig ist, was wir tun wollen. Und wenn wir jetzt anfangen, gegenseitig aufzurechnen und aufzuzählen, wer welche Ministerien hat, und das bringt nichts. Also dann liegt da kein Segen drauf.
Aber das macht man doch in der Politik den ganzen Tag lang.
Ja, aber das, wissen Sie, ich komme zurück zum Wahlergebnis. Wir sollten es vielleicht nicht so machen, wie man es immer macht. Wir sollten es nicht so machen, wie in den letzten großen Koalitionen. Also bis Pandemiebeginn war die letzte GroKo ziemlich am Ende.
So ist das.
Die war ziemlich durch. Und da möchte ich nicht wieder sein. Und deswegen heißt es von Tag 1, gemeinsam das als Aufgabe zu sehen, diesem Land Sicherheit, Wachstum, Stabilität in der Gesellschaft zu geben. Und das heißt eben nicht dieses, wir haben uns da durchgesetzt und da haben wir den und das ist unseres. Wir entscheiden gemeinsam. Und dass zum Beispiel Lars Klingbeil und Jens Spahn und Carsten Lindemann und Friedrich Merz und Bärbel Baas, dass wir alle zusammen sagen, wer arbeiten kann, sollte arbeiten. Und deswegen werden wir das Bürgergeld abschaffen, eine neue Grundsicherung einführen. Das ist doch eine gute gemeinsame Botschaft.
Das heißt, Sie denken schon, es geht auch mit einer Reduktion des Sozialstaates. Für viele Unternehmer ist der Sozialstaat, der in die Lohnkonkurrenz zu ihren Beschäftigten geht, im unteren Bereich, oder ein Mindestlohn, den sie nicht bezahlen können. Das ist für viele Unternehmer die Vorstufe auch zum Konkurs, zum Aufgeben oder zum gar nicht mehr anfangen. Der Staat spielt gegen sie, das ist das Gefühl. Und sie glauben, dass der Staat seine Spielrichtung ändern kann und Unternehmer unterstützt, dass das geht, ohne dass die CDU Zugriff auf diese Ministerien hat.
Der Staat, die Bundesregierung muss die Richtung ändern und gerade beim Thema Abbau von Bürokratie, Abschaffen von Betriebsbeauftragten, Bonpflicht weg, deutsches Lieferkettengesetz samt seiner Berichtspflichten aufheben, Heizungsgesetz abschaffen, Statistikmoratorium. Gerade beim Thema Abbau, Rückbau von Bürokratie habe ich Lars Klingbeil und die Kolleginnen und Kollegen von der SPD, da hatten wir ein gemeinsames Verständnis. So verstanden, so erlebt wirklich in den Gesprächen. Manu Schwesig hat das mit Carsten Lindemann auch maßgeblich verhandelt. Da wollen und werden wir einen Unterschied machen, weil es haben jetzt so viele Koalitionen über Bürokratierückbau geredet. Es ist zu selten, was
seit ich lebe.
Zu selten, was spürbar
ist. Sie leben alle Male. Ist Bürokratieabbau steht in all Ihren Programmen.
Genau.
Geliefert wurde definitiv das Gegenteil.
Und wir wissen, wir müssen definitiv liefern, weil reden, ich komme immer wieder zu diesem Wahlergebnis zurück, reden hilft nicht mehr, schon lange nicht mehr. Und das haben wir gemeinsam verstanden.
Aber wer steht auf dem Platz? Da ist ja die Wahrheit konkret, wie wir wissen, wer spielt in Sachen Wirtschaft. Wer wird Wirtschaftsminister? Sie?
Herr Steingart, das wird Friedrich Merz entscheiden.
Aber hätten Sie Bock?
Friedrich Merz und Markus Söder werden entscheiden, werden den beiden Parteien Vorschläge machen, denen die Parteien auch folgen werden. Wir werden das Kabinett gut besetzen, da habe ich gar keinen Zweifel, aber die paar Tage müssen sich jetzt noch gedulden.
Ihre Grundstimmung in diesen Tagen, wie würden Sie die beschreiben?
Jetzt geht es darum, in die Koalition des Lieferns und des Hartarbeitens zu sein, ohne Klimbim und ohne Glamour vielleicht und ohne Euphorie, aber dafür mit einem verlässlichen Lieferdienst. Und da bin ich einfach aufgeräumt, optimistisch, neugierig, dass uns das vor allem auch zum Start gut gelingt und auch gelingen muss.
Regieren ohne Klimbim. Vielen Dank, Jens Spahn.
Sehr gerne.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, das weiß natürlich heute Morgen meine Kollegin Anne Schwedt in New York ein. Wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Anne, Facebook, TikTok, andere Social-Media-Plattformen müssen offenbar Konkurrenz befürchten. Es gibt Berichte darüber, dass die KI-Schmiede OpenAI ein eigenes Social Network starten möchte. Sag uns, was ist dran an diesen Gerüchten?
Ja, Insiderberichten zufolge befindet sich das Projekt noch in einer frühen Phase. Ein interner Prototyp existiert aber offenbar bereits. Dieser legt den Fokus auf die Integration von ChatGPTs Bildgenerierungsfunktion in einem sozialen Feed. Also Nutzer sollen dann KI-generierte Bilder einfach erstellen und mit anderen teilen können. Ob das Netzwerk dann als eigenständige App erscheint oder als Erweiterung von ChatGPT, das ist noch offen. OpenAI-CEO Sam Altman hat bereits externes Feedback eingeholt. Das Unternehmen selbst äußerte sich bislang aber nicht offiziell dazu. Die Motivation dahinter ist offenbar, Nutzern mit Hilfe von KI beim Erstellen besserer, kreativerer und viraler Inhalte zu helfen. Und für OpenAI ist es natürlich auch eine tolle Möglichkeit, weitere Nutzerdaten zu sammeln. Und ja, es ist definitiv auch eine Konkurrenz zu Meta und auch zu X von Elon Musk, wenn das so rauskommt, weil die beiden Unternehmen ja auch versuchen, KI in ihre eigenen Netzwerke einzubinden.
Und dann, Anne, sag uns bitte auch noch, wie ist der Handelstag in diesen wilden Zeiten gestern gelaufen?
Da gab es mal wieder heftige Panikverkäufe. Auslöser waren neue Exportbeschränkungen für Nvidia und pessimistische Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell. Die US-Regierung hat Nvidia verboten, den speziell für China entwickelten H2O-Chip dorthin zu exportieren. Das führt für Nvidia zu Kosten von $5.5 Milliarden. Die Nvidia-Aktie verlor dadurch 6.9% und auch andere Chiphersteller litten. Und Fed-Chef Jerome Powell setzte dann noch einen obendrauf. Er warnte vor einer Verschlechterung der US-Wirtschaft durch Trumps schärfere Zollpolitik. Die könnte zu mehr Arbeitslosigkeit und Inflation führen. Powell stellte klar, dass die Fed die Märkte nicht stützen werde und Zinssenkungen nicht eilig seien. Damit enttäuschte er viele Investoren, die auf Unterstützung durch die Notenbank gehofft hatten. Die großen Indizes schlossen alle minus, der S&P 500 minus 2.2%, die Nasdaq minus 3.1% und der Dow Jones minus 1.7%.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass die alljährlichen Osterkörbchen ohne unsere niederländischen Nachbarn ganz schön leer aussehen würden. Denn was kaum einer weiß, die Niederländer sind nicht nur Meister im Tulpenzüchten und Windmühlen bauen, sie sind unsere wichtigsten Eierlieferanten.
Ich komm von Holland, Landje an der Zuiderzee.
Täglich werden über 13 Millionen Eier aus den Niederlanden importiert, um die steigende Nachfrage hier bei uns in Deutschland decken zu können. Denn Eier schmecken offenbar nicht nur zu Ostern, ob im Kuchen, als Frühstücksei, Pfannkuchen, die Deutschen lieben das Ei. Kein Wunder also, der jährliche Pro-Kopf-Eierkonsum bei uns in Deutschland liegt bei, raten Sie, 239 Eiern. Ausgerechnet kurz vor Ostern warnt jetzt die deutsche Geflügelindustrie vor steigenden Preisen und noch schlimmer, leeren Regalen, weil die Niederländer immer mehr Hühnerbetriebe stilllegen. Gründe für die Stilllegung: staatliche Maßnahmen, Bürokratie, Umweltauflagen und das Ziel der Regierung, den Viehbestand deutlich zu reduzieren. Was also tun? Naja, wegen ähnlicher Probleme und horrender Kosten verzichten viele Amerikaner zu Ostern ganz auf das Ei. Und was tun sie? Sie legen sich bemalte Kartoffeln ins Osterkörbchen. Kartoffel statt Frühstücksei. The American Way of Life.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass man glaubt, ein Umzug muss immer nervig sein. Muss er aber nicht. Und dass er das nicht muss, das beweist die Kleinstadt Chelsea in Michigan. Da ist nämlich alles ganz anders gelaufen. Anfang des Monats kündigt der kleine Buchladen Serendipity Books an, dass er umzieht. Kein großer Ortswechsel, eine Ecke weiter, paar hundert Meter, ein attraktives neues Ladenlokal auf der Hauptstraße von Chelsea. Doch anstatt jetzt ein Umzugsunternehmen zu beauftragen, bat der Laden einfach seine Kunden um aktive Unterstützung. Statt also seine fast 10.000 Bücher zu packen und einen LKW zu bestellen, haben sich die Menschen zu einer Menschenkette vereint. 300 Menschen und ein Hund kamen zusammen und bildeten eine Menschenkette vom alten zum neuen Standort. Schulter an Schulter, Buch für Buch, Hand in Hand wurden diese Werke der Inspiration weitergereicht. Und innerhalb von 2 Stunden schon waren so 9.100 Bücher in den neuen Laden transportiert. Lean on me. Ich wünsche Ihnen einen freundschaftlichen Start in diesen neuen Tag. Und dann wünsche ich Ihnen, Ihrer Familie, Ihren Lieben ein tolles Osterfest. Bleiben wir einander gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
I'm gonna need somebody to